Ich will jemand, der auf Tutti gehen. Wenn ich das schon höre, muss ich sagen, dann ist irgendwie die Katze schon ins Wasser gefallen.
Und wie ist es ausgegangen? Teuer. Sehr teuer.
Die eigene Wunde, wo tut es mir weh, wenn der andere so und so ist? Dort muss man hinschauen.
Rock und Randale, Episode 16. Siebter Himmel, ade. Scheiden, ohne aus allen Wolken zu fallen. In der Schweiz werden 40% der Ehen geschieden. Weil das Thema viele Menschen betrifft und gleichermaßen belastet, nehmen wir dazu eine Trilogie auf. Wir reden über das, was wir uns vor der Eheschließung überlegen sollten, über Neuerungen im Eherecht und was es heißt, sich scheiden zu lassen. Für Mann, Frau und Kinder. Und wir machen uns Gedanken dazu, wie es nach einer Scheidung weitergehen kann. Ich spreche dafür mit Karin Schobloch, Rechtsanwältin und Mediatorin, und mit Miriam Rosenthal, Rabner, Psychologin und Mediatorin. Mit Ihnen beiden haben wir nicht nur den juristischen, sondern auch den therapeutischen Blick aufs Thema. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr heute beide hier seid.
Okay.
Wir haben uns im Vorgespräch aufs Du geeinigt. Nicht, dass man sich wundert. Und jetzt ist es so, eine Anwältin scheidet, eine Psychologin versucht zu verbinden oder die Konsequenzen zu mildern. Was ist eure jeweilige Rolle vor, bei und nach einer Scheidung?
Ich fange gerne an, da ich eben als Psychologin, Paartherapeutin auch viele, sehr viele Paartherapien mache. Und das ist also überhaupt nicht so, dass dann die Paartherapie beginnt und dann denkt man so, okay, jetzt trennen wir uns und dann gehen wir in den Mediationsteil über. Also ich beschaffe mir die Klienten für die Scheidung nicht selber. Aber in einer Paartherapie, wenn es das Paar interessiert, nach hinten zu schauen, zu verstehen, warum sind wir heute da, wo wir sind, wo ist unser Interesse aneinander und wollen wir ein Stück Weg weitergehen, dann ist eine Paartherapie angezeigt. Wenn das Paar sagt oder vielleicht schon eine neue Beziehung da ist auf der einen oder anderen Seite und sie sagen, nein, wir haben dieses Interesse eigentlich nicht, es ist ausgereizt, dann machen wir nach der Auftragsklärung, würden wir dann eine Mediation machen. Das Gespräch verläuft vollkommen anders, aber beides ist sogenannt systemisch. Man schaut das ganze Bild an, es ist wertfrei, es ist ergebnisoffen. Und ich bin nicht in einer Entscheidungsposition, sondern ich unterstütze das Paar, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln.
Und wie ist das bei dir?
Bei mir kommen natürlich sehr selten Leute, bevor sie heiraten, sondern sie kommen meistens, wenn sie die Absicht haben, sich zu trennen oder auch dann in die Scheidung überzugehen. Wenn sie kommen, bevor sie heiraten, dann kommen sie meist zu zweit und wollen wissen, was vereinbaren wir da überhaupt? Was ist der Inhalt dessen, was wir dann da unterschreiben? Und ich freue mich jedes Mal, wenn ein Paar kommt vorher, weil ich finde, diese Überlegung müsste sich eigentlich jedes Paar machen.
Absolut.
Und die Realität ist, glaube ich, wirklich ganz anders. Das ist unter diesem großen Mantel der Romantik und der Liebe und dem Bedürfnis nach Sicherheit natürlich, dass diese Fragen häufig nicht gestellt werden. Und dann wacht man womöglich später verwundert auf und denkt sich, was habe ich damals eigentlich vereinbart? Ich wusste das gar nicht. Und das passiert sogar Fachpersonen. Also es passiert sogar Juristinnen und Juristen, die halt nicht mit dem Familienrecht zu tun haben, die ganz was anderes machen, die dann plötzlich aufwachen und sagen, aber das haben wir uns eigentlich ganz anders vorgestellt. Also da kann man wirklich nur jedes Paar, das sich das Heiraten überlegt, aufmuntern, aufrufen zu sagen, informiert euch vorher, meinetwegen zusammen oder auch jeder allein, vollkommen unerheblich, was das eigentlich ist, was ihr da tut, rechtlich, weil es ist rechtlich ein Vertrag, den man unterschreibt. Und wenn dann jemand kommt, der oder die sich im Hinblick auf Trennung oder Scheidung informieren möchte, dann ist es, wenn sie nicht für die Mediation kommen, dann kommt jemand allein und sagt, ich bin an einem Punkt, wo ich so nicht mehr weiter möchte. Und dann ist es sehr unterschiedlich, wo die Leute stehen. Manchmal sind sie noch unter einem Dach. Manchmal gab es schon ein Eklat oder also einen großen Bruch in der Lebensrealität. Und dann stehen sie vor einer Situation, wo sie sehr schnell Dinge regeln müssen, wie zum Beispiel, wo kommt jetzt das Geld her, mit dem ich nächsten Monat irgendwie einkaufe, weil nicht alle sind unabhängig. Die unabhängig sind, da ist es leichter. Aber das ist eben auch noch nicht unbedingt die Realität. Und dann beginnen die ganz großen Fragen, über die wir ja im Laufe dann noch reden werden.
Genau. Also du bist seit rund 30 Jahren im
Geschäft. Mhm. Und kannst du sagen, wie sich das Scheidungsrecht, das Eherecht in den letzten Jahren verändert hat und welche Auswirkungen das hatte für die Frauen im Besonderen?
Also vor einem Vierteljahrhundert, schon im Jahr 2000, hat sich das Eherecht ja massiv oder das Scheidungsrecht geändert im Sinne, dass es kein Verschuldensprinzip mehr gibt, was die Scheidung anbelangt. Also die Frage, wer ist schuld daran, wird nicht mehr gestellt und interessiert auch tatsächlich die Gerichte nicht.
Das stelle ich mir auch sowieso schwierig vor, wie man da sagen, also wer ist denn schuld?
Ja, also früher war das halt eine Grundvoraussetzung oder eine Anspruchsvoraussetzung für gewisse Dinge, wie für Unterhalt und solche Dinge. Und es führte dann zu dem, was man so gemeinhin schmutzige Wäsche waschen nannte. Allerdings ist es heutzutage auch für Menschen, die im Prozess von Trennung und Scheidung sind, immer noch natürlich ein Thema. Sie müssen damit umgehen mit der Frage, also sie kommen ja alle mit dem Gefühl, sie wollen irgendwie Gerechtigkeit.
Aber darf ich fragen, Schuld meint, also ich meine, wer ist schuld oder die Schuldfrage, wer wollte zuerst nicht mehr? Das ist die Schuld, oder?
Also ich denke, psychologisch ist genauso, wie Karin sagt, ist das durchaus ein Thema. Also es gibt die Leute, auch wenn sie in die Mediation quasi einvernehmlich kommen und manchmal auch Jahre danach noch, hat natürlich auch mit den Persönlichkeiten zu tun. Wie erlebe ich mich überhaupt mit solchen emotionalen Dingen oder Verletzungen, Verwundungen? Und das ist ein Thema, wenn jetzt jemand eine Außenbeziehung hat, eine Affäre hat, da wird schon Schuld zugeteilt und man muss das zuerst klären. Also das Paar muss das wie überwinden, emotional, psychologisch. Und da ist es ja gleich, wenn das Gesetz sagt, es kommt nicht mehr drauf an. Das muss man den Leuten natürlich schon auch, wie soll ich sagen, ja, verklickern, dass das Gesetz nicht interessiert. Aber bilateral kommt das, würde ich sagen, in mindestens 50% der Diskussionen der Verhandlungen in der Mediation vor. Quasi, wer ist schuld? Und zum Beispiel, ja, du hast ja den Freund, dann sieh doch du aus. Du wolltest das ja. Aber wir wissen natürlich, es gibt so den Spruch, der die Türfalle in die Hand nimmt, der macht die Tür auch für den anderen auf. Und wie wir alle wissen, manchmal kommt es total anders, als man denkt. Und der nicht wollte, hat viel schneller irgendwie ein neues Leben und, und. Also man kennt die Zukunft nicht. Und die Dynamik, it takes two for tango, es braucht immer zwei. Das nicht erklärt man, wir sind ja nicht in einer Erziehungsfunktion, aber bespricht man, reflektiert man mit den Paaren.
Und das ist häufig, wenn Sie dann bei mir sind, ein ganz großer Anteil der Kommunikation mit der Klientschaft zwischen mir und denen, weil es denen häufig so im Hals sitzt, so der Kloß im Hals. Und ich empfehle dann, wenn ich sowas sehe, eigentlich immer, dass sie sich psychologisch begleiten lassen. Dafür sind nicht alle offen. Und es ist auch unsere Realität als Anwältinnen und Anwälte, dass wir das irgendwie auffangen müssen, weil es immer auf den Tisch kommt. Und wir aber sagen müssen, das schreibe ich einfach nicht in diese Rechtschrift, weil das interessiert bei Gericht jetzt wirklich niemand. Und da gibt es dann manchmal so ein Vakuum, dass die Leute sagen, aber das Gericht muss doch wissen, das. Und ich verstehe dann zwar dieses Bedürfnis und dennoch ist es dann schwierig zu vermitteln, dass das jetzt einfach hierfür, für das, was wir hier tun, für diese Frage, wie lösen wir jetzt diesen Vertrag auf? Ja. Was machen wir damit? Es spielt einfach in der Frage der Vertragsauflösung, wenn ich es mal so ganz nüchtern sagen will, keine Rolle.
Ja, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt und ich will das ein bisschen ausweiten mit der Schuld. Es ist ja wichtig, dass man nicht in eine Opfer-Täter-Dynamik kommt. Also eigentlich geht's ja um das. Wenn du schuld bist, bin ich das Opfer, das arme Opfer, du hast mir etwas Unrechtes angetan. Und dann passiert natürlich die ganze Lösung, auch der, also die Scheidung als Lösung natürlich auf dieser Prämisse von ich bin Opfer und du bist Täter. Und das muss man auflösen. Also es geht dann nicht nur um die Schuldfrage, sondern wenn Leute kommen oder auch wenn ich eine, die meisten Mediationen oder viele Mediationen beginnen, dass jemand einzeln kommt und sagt, Papa, wie soll ich das machen und so. Und dann ist mein Standardspruch ist, es muss auf beide Schultern kommen. Übernehmen Sie nicht die Verantwortung alleine für das. Probieren Sie das mit Ihrem Partner, Counterpartner zu machen. Und genauso wie du sagst, es ist ein Vertrag und man löst ihn gemeinsam auf. Und das sind die konstruktiven Prozesse, wo man das wirklich gemeinsam switcht in den Weg von eben der Opferdynamik und so. Wir übernehmen die Verantwortung, vor allem wenn wir Eltern sind, ist das ganz wichtig. Mhm. Und drehen die Geschichte weiter gemeinsam auf beiden Schultern.
Und funktioniert das relativ oft oder ist das ein eher meist langwieriger Prozess?
Also ich mache jetzt über 30 Jahre Mediationen. Mediation, wenn die Leute freiwillig kommen, also freiwillig, wer kommt denn freiwillig in sowas? Also, aber ich meine freiwillig, sie kommen einfach, weil sie diese Dienstleistung suchen, diesen Service suchen. Ich glaube, ich nehme den Mund nicht zu voll, wenn ich sage, 95% oder sogar mehr gelingen. Es ist eine Methode, die super gut gelingt, also wenn man sie professionell anwendet. Hat nichts mit Hokuspokus oder Zauber oder die Leute haben auch keine rosa Brillen, da wird gestritten und geweint und alles. Aber es ist eine Methode, die funktioniert. Was wir haben seit einigen Jahren ist die angeordnete Mediation, wo das Gericht oder die Behörden sagen, hey, sorry, ihr habt Kinder, vor allem dann im Rahmen von Kinderschutzmaßnahmen, geht euch mal zusammenreißen und so geht das nicht. Ihr müsst in eine Mediation, man nennt es dann Elterncoaching oder sowas. Und dort würde ich jetzt sagen, ist die Erfolgsrate vielleicht 60%, ja. Was für uns einerseits tief ist, weil man nicht sich gewohnt, dass alles funktioniert, aber immerhin 60%, da geht der 20er runter, also die können diesen Switch leisten. Und noch ein kleiner Satz zu dem, man muss sich dann vorstellen, dass gerade bei den Angeordneten, es war früher noch mehr, noch stärker, kommen die Leute nach jahrelangem Rechtsstreit und dann sind die von Anwälten, wie soll ich das sagen, gedrängt. Und die sprechen dann auch so, Herr Meier und Frau Müller, und die reden wie Plädoyers, also wie, und man, es braucht ungefähr 2-3 Sitzungen, bis die beginnen normal zu sprechen. Einfach als normale Menschen, als Mutter und Vater oder Monika und Christian und irgendwas. Und man sie von dieser Plädoyer-Sprache wegholt.
Weil einfach die Fronten so verhärtet sind da.
Ja. Aber das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Das ist nämlich das, wofür man, was einem klar sein muss, wenn man in eine streitige Scheidung geht. Wenn man in eine streitige Scheidung geht, geht man in einen Prozess, der prozessrechtlich definiert ist. Da geht es um Beweisbarkeiten und Scheidungen, also gerade im Güterrecht, werden nicht aus Gerechtigkeit, sondern aus Beweisbarkeit gewonnen. Was man nicht beweisen kann, ist nicht. Und diese prozessuale Dynamik führt dazu, dass man wirklich Positionen einnehmen muss. Das ist genau das Gegenteil von einer Mediation, wo man versucht, die Positionen hinter sich zu lassen und auf Interessen zu schauen. Aber wenn wir in einem Verfahren sind, dann müssen wir nicht mit Interessen kommen. Das können wir sozusagen als Ergänzung bringen, damit das Gericht es noch einordnen kann. Aber uns zwingt das Verfahrensrecht dazu, richtige Pflöcke einzuschlagen in den Positionen, weil man sonst, also auch wir anwaltlich, sonst was falsch machen. Und das ist wirklich eine Dynamik, der kann man fast zuschauen. Und wenn man dann versucht, die Klientschaft aufzuklären im Vorfeld, versuchen wir es doch erstmal im Gespräch und so weiter. Oder auch zwischendrin, lasst uns doch nochmal zusammensitzen. Es funktioniert dann halt manchmal nicht, weil dieser, erstens ist die Kommunikationsunfähigkeit häufig wirklich leider sehr groß. Auch aus dieser Opfer-Täter-Dynamik, also wenn sich jemand als Opfer sieht, mag er manchmal auch nicht reden. Und die, die sich als Täter oder in die Täterrolle kommen, haben auch manchmal einen hohen Definitionsanspruch. Und auf der anderen Seite gibt's dann auch dieses, wir, oder manchmal unausgesprochen oder, ja, unausgesprochen, dass sie sich wünschen oder davon ausgehen, bei Gericht kriegen sie Gerechtigkeit.
Sowieso eine Illusion.
Das ist eine totale Illusion und dafür, also das würde sich, glaube ich, auch ein Gericht nicht unbedingt auf die Fahnen schreiben, sondern sie lösen den Vertrag nach rechtlichen Prinzipien aus und nach angemessenen Ausübung des Ermessens. Aber ob der dann perfekt diese Lösung auf diese Leute passt oder nicht, es ist einfach nicht mehr ihre Lösung, sondern es ist die Lösung eines Dritten. Und das muss man Leuten klar machen, aber da ist wirklich sehr viel Unglauben auch. Die Leute glauben es nicht.
Also da würde ich gerne was ergänzen. Vielleicht gehen wir da zu weit. Aber es gibt ja diese Theorie, die kommt nicht von mir, aber ich finde die wahnsinnig interessant, dass eigentlich das Gerichtsverfahren ist ja auch ein bisschen, ein Schwarz-Weiß-Verfahren. Man gibt jemandem Recht und man nimmt dem anderen das Recht weg. Also das heißt, es bespielt genau die Dynamik von diesem Täter-Opfer-Zeugs. Und das heißt, genau die Leute, die auf das fokussiert sind und wo das noch gestärkt wird durch sehr streitfreudige Anwältinnen, die haben dort ihre Spielwiese. Und da gehen sie in die nächste Instanz und nächste Instanz, weil sie wollen Recht bekommen, aber auf eine, wie soll ich sagen, fast pathologische Weise.
Das ist die reine Machtausübung.
Ja.
Es ist nicht mehr lösungsorientiert, es ist machtorientiert. Ja.
Und gibt es etwas, was man am Scheidungsrecht oder am Eherecht ändern könnte, jetzt aus eurer Sicht, dass das weniger passieren kann?
Ja, das ist schwierig, weil so unterschiedlich wie die Leute sind und ihre Kapazitäten, man kann nicht über alle die gleiche Hülle stülpen. Also ich meine, wenn man jetzt sagen würde, ihr müsst alle mit der Mediation beginnen, es sind einfach viele vielleicht noch gar nicht so weit. Also dazu braucht man ja auch eine innere Bereitschaft oder zumindest ein Einsehen, dass man diesen Weg beschreiten will.
Entweder ein Einsehen oder ein Leidensdruck wahrscheinlich.
Oder ein Leidensdruck. Ja. Und man muss auch in der Lage sein, über seine Position oder seine Stellung, wo man gerade ist, zu reflektieren. Jedenfalls in einem minimalen Maße. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass jene, die mit der Reflexion ihre Schwierigkeiten haben, quasi diesen anderen Weg suchen, weil sie das Gefühl haben, sie werden dort gestärkt, sie werden gestützt, nicht nur von den anwaltlichen Fachpersonen, sondern auch vom System. Und das ist auch manchmal so. Also das ist schon auch ein bisschen schwierig. Also unter den Anwältinnen und Anwälten gibt es wirklich sehr viel unterschiedliche Ansatzpunkte. Manche, die den Streit sehr befördern. Dann gibt es welche, die das sehr nüchtern sehen, wo dann diese ganze Emotionalität irgendwie außen vor bleibt, was die Leute auch nicht wirklich abholt. Und dann gibt es andere, die versuchen, lösungsorientiert zu sein. Die sind dann manchmal für Klienten aber nicht in dem Sinne, ich will jemand, der auf Tutti gehen. Wenn ich das schon höre, muss ich sagen, dann ist irgendwie die Katze schon ins Wasser gefallen, wenn man so sagen will. Aber manche wollen da durch und man kann sie auch nicht komplett daran hindern. Sie suchen sich dann schon die Person, die mit ihnen da durchgeht. Also
absolut. Also ich denke, das Gesetz hat sich ja schon geändert zugunsten einvernehmlicher Lösungen. Und vor allem die Gerichtsprechung hat sich sehr geändert. Wir haben ja, also eben im Vergleich zu vor 30 Jahren, einfach jüngere Richter, die selber vielleicht Kinder aus Scheidungen sind oder selber geschieden sind. Und das Bild hat sich total verändert. Also ich habe Gespräche mit Richtern, die regen sich ja auch über das Ganze auf. Und die versuchen ja auch in angeordnete Mediationen zu schicken. Aber ich denke, auch wenn man jetzt alles einvernehmlich noch, als das Gesetz noch mehr verbessert in Richtung Einvernehmlichkeit, es wird immer diesen 5% Klienten und Klientinnen geben, die streiten wollen oder streiten müssen, eben wegen diesen verschiedenen Persönlichkeitszügen, die sie haben. Und das kann man nicht aus der Welt zaubern, solange es ein Gerichtssystem gibt, weil es das eben spielt. Und wegen Leidensdruck, ich denke, solche Leute, wie Karin vorher beschrieben hat, die haben nicht unbedingt einen Leidensdruck, weil die finden, der Leidensdruck ist verschoben oder in einer anderen Dimension. Die kann man auch nicht zu ihrem Glück zwingen, weil die leider nicht, eben, es ist eine Machtausübung und es ist ein Konzept, ein Verständnis, wie es früher war. Es hat sich ja extrem geändert in den letzten eben 30 Jahren, dass man so etwas halt bestreiten, bekämpfen. Manchmal sind es auch kulturelle Dinge, dass die ganze Familie noch sagt, was? Das war früher doch noch ein Thema in den Mediationen, dass wir noch die Familie mit einbeziehen mussten, zumindest mental. Was sagt ihre Mutter, ihr Vater? Weil die waren manchmal, die Leute konnten ihnen nicht sagen, wir haben eine einvernehmliche Lösung gefunden, wir reden miteinander, bitte instrumentalisiert die Enkelkinder nicht. Das hat sich total geändert, das ist vollkommen anders
heute. Aber ich habe heute noch Leute, wo die Eltern mitkommen. Klienten, wo die Eltern mitkommen, oder die Eltern nicht im Raum sind, aber sehr präsent. Das ist unfassbar
aber
schwierig.
Aber strittig dann?
Strittig, hochstrittig, hochstrittig. Ja. Da kommen dann so viele Aspekte rein, wie der Sohn, der Thronfolger darf nicht hier über das entscheiden, was die Eltern irgendwie noch als ihr Ding mitziehen. Da passieren Dinge, das ist wirklich dann schwer aufzulösen.
Es ist halt auch so emotional. Also, was ihr gesagt habt mit der Kultur. Mein Vater ist Ägypter und meine Mutter Schweizerin und das, sie wollte nicht mehr und er konnte es nicht akzeptieren und das wurde 9 Jahre lang rausgezögert und er hat einfach gesagt, nein, ich lasse mich aber nicht scheiden. Und sie stand da und hat, also, bis sie fast nicht mehr konnte und da war das auch noch sehr präsent mit der Schuldzuweisung.
Und wie ist das ausgegangen?
Teuer. Sehr teuer.
Ja.
Also es hat dann lange, ja, ich glaube, sie waren, am Schluss waren sie 20 Jahre auf dem Papier verheiratet und nach 11 hat sie aber eigentlich die Scheidung eingereicht und danach war nur Anwalt und ja. Und er wurde dann krank in der Zeit, in den 9 Jahren und dann hat er quasi Recht bekommen und dort war auch sehr, also Recht bekommen, er konnte dann halt einfach nichts bezahlen und sie musste die ganzen Anwaltskosten bezahlen und sie hat besser verdient als er und er musste dann keine Alimente bezahlen und sie musste ihr Geld teilen und
die reden wahrscheinlich nicht mehr miteinander.
Also die Liebe war dann schnell nicht mehr da.
Ja. Also es gibt Paare heute, die, wenn man konstruktiv die Trennungsscheidung löst, diese Punkte löst, Gibt es Paare, die 2, 3, 4 Jahre nachher kommen und versuchen zu verstehen, was war. Selten, aber es gibt. Und B, gibt es Paare, die wirklich nachher freundschaftlich bleiben können. Also auch nicht alle, sicher auch noch zu wenige oder wenige, ist ja auch okay, man muss ja auch gar nichts können, aber durch diese andere Art von Lösungsfindung und von Gespräch. Es gibt Leute, die kommen in eine Mediation, da ist vielleicht schon eine andere Beziehung, also sie ist schon wie vorüber die Beziehung, also das ist gar keine Frage mehr. Aber die kommen und sagen, wenn wir so miteinander gesprochen, auch wenn wir so geredet hätten, dann wäre es gar nie zu einer Trennung gekommen.
Ja, aber das hat wahrscheinlich das im Moment zu verstehen oder das annehmen zu können, stelle ich mir schwer vor. Also ich glaube, meine Eltern hätten gar nicht die Mittel gehabt. Oder wenn ich jetzt merke, wie man einfach ganz allgemein miteinander spricht, ich habe das Gefühl, man ist viel reflektierter. Ja. Man hat, jeder Mensch hat viel mehr, weiß ich nicht, psychologische Tools, um irgendwie Dinge zu formulieren. Wenn ich jetzt da zurückblicke, es war einfach aussichtslos. Ja. Und ich glaube, viele sind in diesem Gefühl dann, ich stelle mir auch vor, dass einen deswegen dann die Scheidungen so lange geprägt haben, weil einfach man an diesen Familientischen saß und da waren so viele Gefühle und man spürte, dass da einfach so Fronten aufeinandertreffen und irgendwie war man da so dazwischen eingeklemmt und diese Mittel waren einfach nicht da, miteinander zu sprechen, wie sie heute da sind. Aber ich sehe es jetzt in meinem Umfeld. Ich bin jetzt in einem Alter, wo die ersten Ehen, die vor 10 Jahren oder so geschlossen wurden, ein bisschen wieder auf wackeligeren Beinen stehen und oder wo die Kinder schon größer sind, wo man sich wieder sich mehr auf sich selber besinnt und dann plötzlich denkt, okay, was will ich überhaupt? Es ist definitiv nicht er und es ist definitiv nicht sie. Das möchte ich alles nicht mehr. Und jetzt fängt das alles so ein bisschen an in meinem Umfeld. Und wir haben ja die Mittel und trotzdem ist es einfach so etwas Emotionales.
Ja, absolut. Natürlich. Das ist ein Lebensplan, der zusammenbricht. Also, das ist schwierig. Ja.
Du hast vorher von den Juristinnen gesprochen, die manchmal auch gar nicht wissen, betreffend Familienrecht, was auf sie zukommt und auch irgendwelche Verbindungen eingehen oder vertragliche Verbindungen, wo sie keine Ahnung, also sich gar nicht darum kümmern. Und genau dasselbe ist es in meinem Fach. Also ich möchte mich da gar nicht ausschließen. Weil, also es gibt auch Psychologen und Psychologinnen, die sehr gut wissen, wie man kommuniziert, oder Psychiater, Psychiaterin. Aber wir müssen uns bewusst sein, im Konflikt sind wir halt nicht so souverän. Und alle Menschen im Konflikt, genau das gleiche auch bei Kindern und bei Erwachsenen, im Konflikt sind unsere Mittel, wie du das vorher genannt hast, bei uns allen eingeschränkt. Wir haben Tunnelblick, wir haben ein reduktives Verstehen der Situation, wir haben dieses auf Tutti gehen, wir haben im Konflikt, also wenn ich Streit habe mit einer Freundin, werde ich ja nicht am Abend nach Hause gehen und denken, was die alles Tolles für mich gemacht hat, sondern ich habe eine selektive Wahrnehmung. Es fällt mir alles ein, was sonst früher schlecht war und was noch schlechter war und wie es schlecht sein wird. Also wir haben eine selektive Wahrnehmung, Tunnelblick, all diese Dinge. Und wir sind nicht souverän in einem Konflikt. Und das gehört auch in einer Mediation und sicher bei dir, bei strittigen Entscheidungen noch mehr dazu, das zu verstehen. Wie kann ich das in der Mediation halt und vielleicht ein Stück weit auch du, also ich kenne dich ja, wie du arbeitest, transformieren in etwas, das Sinn macht und nicht im Konflikt verharren. Aber das heißt auch, die Mittel, die Tools, souveränsten Leuten sind eingeschränkt im Konflikt.
Und das ist der Grund, warum wir haben ja am Anfang gefragt, was können die Leute tun, bevor sie heiraten. Das ist das, warum ich so drauf poche. Leute, interessiert euch für das, was ihr da unterschreibt. Das ist ein Vertrag, der wahnsinnig große Konsequenzen haben kann. Bei jedem Hauskauf müsst ihr zum Notar. Überall werdet ihr aufgeklärt, nicht bei der Ehe. Ihr unterschreibt, weil ihr denkt, das ist jetzt das neue Leben, das ist das, was ich will, das ist das, was gut wird. Und natürlich blendet man aus, dass es auch nicht gut rauskommen könnte. Das verstehen wir natürlich alle. Wir sind ja auch alle romantische Menschen.
Ja, gut, aber da müsste man sagen, noch ein Kommunikationskurs wäre auch nicht
schlecht. Ja, auch das ja, noch.
Ein genau. Ehevorbereitungskurs.
Genau. Also genau. Ehe, nicht mal Ehe. Wer heiratet schon? Also
ich meine, Beziehungskurs.
Ja, sowas.
Genau. Aber genau diese Sachen, dass man erkennt, wenn man dann vor den Trümmern des eigenen Lebensplanes steht, der ja für viele sich eben dann in einer kompletten Auflösung aller Sicherheitsaspekte manifestiert und deswegen zu so großem Stress führt, dann haben wir uns wenigstens im Guten vorher überlegt, wie wir das grundsätzlich machen wollen. Wie wollen wir miteinander umgehen in sowas? Wie wollen wir unsere, es sind ja die drei großen Themen, wie gehen wir mit den Kindern um? Gibt es Unterhalt? Und was machen wir mit unserem Vermögen? Gerade Letzteres kann man sehr viel im Voraus überlegen und das sollte man auch, insbesondere wenn, und es sind jetzt die Generationen, wo viel Erbgeld unter die Leute kommt. Das muss man sich überlegen. Das macht wahnsinnig viel Unterschied. Und auch die Frage, wenn man im Guten damit redet, was wäre, wenn wir nicht mehr zusammen wären? Wie würden wir das mit den Kindern machen? Man kommt ja auf ganz andere, sehr viel angemessenere Lösungsideen, als wenn man dann im Tunnel ist und hochgradig gestresst und das Gefühl hat, man ist so bedroht von all dem drumherum und hat auch keine Valenzen mehr. Man hat ja gar keine Kapazitäten mehr für das alles. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass sich die Leute vorher informieren und vielleicht, wenn sich die Situation anbietet, beziehungsweise die Elemente dessen, was sie auf den Tisch bringen, eigentlich danach rufen, dass sie dann auch bereits einen Ehevertrag machen. Schwierig ist es ein bisschen Scheidungskonventionen. Scheidungskonventionen darf man zwar abschließen im Vorhinein, aber sie stehen immer unter einem richterlichen Genehmigungsvorbehalt.
Was würden solche beinhalten?
Also man kann ja grundsätzlich über sehr vieles reden. Auch zum Beispiel, wir wollen dann, dass wir die Kinder, was weiß ich, 50-50 betreuen, ich sage jetzt einfach irgendwas, und wir sind der Meinung, dass dann die Person, die weniger gearbeitet hat, vom anderen so und so viel kriegt. Also man kann sehr viel natürlich im Vorhinein sich überlegen, aber wenn es dann zur Scheidung kommt, dann wird das Gericht diese Konvention, die vielleicht 15 Jahre vorher geschrieben wurde, am Zeitpunkt der Scheidung daraufhin überprüfen, ob sie angemessen ist. Mhm. Das heißt, man kann nicht sicher sein, dass das, was man damals als erwachsene Person in vollem Begriff seiner eigenen mentalen Kräfte verabredet hat, dass das hinterher gilt. Weil mit der Scheidung gibt man ein Stück von der Eigenverantwortlichkeit seines Lebens an das Gericht. Und dem entkommt man nicht. Man kann sich nicht ohne Gericht scheiden. Man kann nicht sagen, ich gehe zum Notar und lass mich scheiden. Es reicht eben nicht. Und es wird immer ein Gericht da sein und drüber gucken und vielleicht die Dinge anders bewerten. Das muss man sich auch überlegen. Also ein Stück der Eigenverantwortung wird durch die Scheidung mit an den Staat delegiert.
Also eigentlich auch schon durch die Ehe.
Ja, durch die Eheschließung, weil der Staat sich darauf, also dessen Aufgabe sieht es, also das Gericht sehen ihre Aufgabe im Familienrecht darin zu schauen, dass niemand unter den Tisch fällt, also dass niemand, wie sagt man, über den Tisch gezogen oder unter den Tisch fällt, dass das Kindeswohl der Kinder gewahrt ist und dass Personen, die finanziell und auch aus anderen Ressourcen schwächer sind, nicht von einer mächtigeren Partnerperson in was reingedrängt werden, was dann unter Umständen also nicht nur ihnen gut tut, das ist ja dann schon noch ein bisschen Eigenverantwortung, sondern die Sozialsysteme belastet. Und das wollen die Gerichte verhindern.
Ja, also ich habe da einen anderen Blickwinkel auf diese ganze Geschichte. Ich verstehe, was du sagst, dass man eben diese Nägel mit Köpfen mehr oder weniger so früh wie möglich und bevor man in eine Beziehung oder Ehe reingeht, oder es kann ja auch ein Konkubinatsvertrag sein, es kann das auch immer sein. Aber natürlich in meiner Praxis erlebe ich andere Dinge. Und ein Vertrag ist auch für mich etwas, das eigentlich dem Leben hinten ansteht und nicht das Leben bestimmen sollte. Mhm. Und in der Mediation kommen Leute, die vielleicht sogar solche Vereinbarungen gemacht haben, aber dann im Lauf des Lebens Sachen sich geändert haben, Krankheit oder Berufswechsel oder ich weiß nicht was. Und dann steht man an einem anderen Punkt und man ist älter geworden, man hat sich entwickelt. Und auch wenn man diese Nägel noch so gut beim besten Anwalt macht am Anfang der Beziehung, man ist doch in einem anderen Vibe drin, man hat sich gern, man will sich verbinden, man drückt vielleicht mal irgendwo ein Auge zu. Also es sind andere Prädispositionen, wie man so einen Vertrag macht. Und ich erlebe in der Mediation, dass Leute kommen, weil sie genau das ändern wollen. Weil sie sagen, sorry, jetzt sind wir 15 Jahre danach, ich find's mega unfair. Ich war damals 25, ich habe keine Ahnung gehabt. Und die Leute finden Lösungen. Also das heißt, sie finden Lösungen und es wird ein neuer Vertrag gemacht, der dann dem Leben angepasst wird. Also ich glaube, in dem Sinn, also glaube nicht, kann ich nicht sagen. Es gibt sicher beides. Ich habe natürlich auch nur diese, die ich sehe in der Praxis. Die anderen, die funktionieren vielleicht wunderbar, ich weiß es nicht. Aber ich möchte schon diesen Vorbehalt einbringen.
Aber das ist doch eigentlich genau das, was der Vorteil ist. Es ist ja wie bei einem Testament, das du machst. Ein Testament machst du und du weißt aus deiner Eigenverantwortung. Wenn ich das nicht ändere, dann passiert das. Selbst wenn ich 20 Jahre später bin und ich finde das eigentlich gar nicht mehr, dann bin ich halt selber verantwortlich, es zu ändern. Und so auch bei einem Vertrag. Also ob ich den nun unterschreibe, der quasi von Gesetzes wegen mir angeboten wird, oder ob ich sage, ich möchte hier was ändern. Wenn sich die Dinge ändern, dann ist es ja die Chance auch für so ein Paar zu sagen, wenn dann einer kommt und sagt, ja, klar, ich finde das jetzt nicht gut, und man kommt in eine Kommunikation und man will eigentlich die Beziehung weiterführen, dann ist das eine Chance, quasi die Beziehung auch wieder, ja, auf das Fahrwasser der Aktualität, in das Fahrwasser der Aktualität zu bringen, und man bleibt in Kommunikation. Das ist ja eigentlich positiv.
Ja, man bleibt in Kommunikation, wobei es verhindert keine strittige Situation, und du hast das Recht mitgenommen, das Buch. Oder es ist natürlich dann schon so, dass wenn eine Seite dann auf das Recht pocht und sagt, das ist so, das haben wir so abgemacht, dann ist die andere Seite in einer, wie soll ich sagen, das ist nicht so einfach dann, das zu hinterfragen. Also darum, ja, die Frage ist, wie kann man da so einen Mix finden? Ich denke, Kommunikation und vor allem Konfliktlösungskompetenz, das ist das, was man eigentlich wissen müsste, wenn man in eine Beziehung geht oder überhaupt im Leben funktionieren sollte. Und das ist dann also so quasi wie, was unterscheidet eine gute und eine weniger gute Beziehung, denke ich, ist nicht, dass die Probleme, die haben alle, aber können wir die Probleme angehen und lösen oder nicht? Und ich denke, dass diese Flexibilität im Leben zu haben, es stimmt was nicht für mich, können wir darüber reden, ohne dass es diese destruktiven Dynamiken gibt, das könnte man lernen und auch ins System integrieren, wie Mediation am Gericht schon und eben solche Dinge, Anwälte, die in Mediationen schicken. Und ja, also das ist auch so im System, aber ich denke auch im gesellschaftlichen Bereich wäre das sicher wichtig.
Und wo denkst du, könnte man das einbauen? Fändest du das gut, wenn man das schon an Schulen vielleicht lernen würde? Oder wo sollte ich hingehen, um das zu lernen, wenn ich jetzt denke, oh, das wäre wichtig für mich und für mein Leben. Wo lerne ich das?
Also sicher in der Schule wäre gar nicht schlecht, schon im Kindergarten. Ich glaube, das wird auch gemacht. Ich habe keine Ahnung, meine Kinder sind schon erwachsen. Also Schulen ist sicher gut.
Es gibt ja so Institut von Streitschlichtern an manchen Schulen, dass einzelne Kinder quasi zu Streitschlichtern ausgebildet werden und die dann, es ist ja, also Schule ist ja Konflikt pur, also auf dem Pausenplatz geht's ja auch zu, dass die dann untereinander Konfliktfähigkeit lernen und dann eben auch, also das habe ich mal gehört, das ist jetzt allerdings auch schon eine Weile her, das war damals ein Artikel, den ich gelesen habe, der war sehr positiv.
Also, ja, es gibt Schulmediation, das heißt, also ja, genau.
Es geht so in die Richtung.
Ja. Und jetzt als erwachsene Person, wenn ich denke, okay, ich will jetzt alles richtig machen, ich bin verliebt, ich möchte vielleicht heiraten und ich komme zu euch beiden, was rät ihr mir dann? Rät ihr mir, lasst doch das mit dem Heiraten, oder welche Kurse empfehlt ihr mir, oder wie mache ich es richtig?
Also A, finde ich es immer schön, wenn jemand Verliebtes kommt, weil das ist so ein anderer Zustand, den man vielleicht auch ein bisschen beneiden kann. Aber es ist ja, also jemand, der verliebt ist, ist ja, wie soll ich sagen?
Der hat auch den Tunnelblick.
Genau, der hat ja auch den Tunnelblick, oder sie hat ja auch den Tunnelblick. Und das ist dann wie fast ein bisschen schwierig, die zu desillusionieren. Aber wir wissen ja doch, dass die Verliebtheit vorbeigeht. Und dass der Alltag einkehrt. Es gibt so verschiedene Studien, 4 Jahre, 1 Jahr, keine Ahnung. Aber sie geht vorbei zugunsten von anderen Werten, die sich in der Beziehung etablieren können. Man hat sich auch vielleicht dann auch gern, aber man ist vielleicht nicht so verliebt mit Schmetterlingen und dem ganzen Zeug. Also ich denke, was man aufpassen sollte, wenn man sich das überlegt, wenn jetzt jemand in eine Einzelberatung kommen würde und sich das fragen würde, also nicht als Paar, dann finde ich schon die Red Flags, die sogenannte, das finde ich wichtig. Also dass man in der Verliebtheit tendiert man ja dazu, so Sachen, die man komisch findet, zu übersehen. Denkt, ja, wir suchen überhaupt immer für alles eine Erklärung als Menschen. Und dass man das so wie ein bisschen, ja, zugunsten vielleicht gibt Sicherheit oder man will eben schon sich verbinden oder Kinder haben, Familie gründen. Und man rundet so ein bisschen die Kanten und Ecken ab. Und dort vielleicht hinzuschauen, vielleicht auch eben im Rahmen einer Einzelberatung oder so, oder sich wirklich ehrlich zu überlegen, verletzt mich das? Weil, was wir wissen müssen, ist ja, das Paar findet sich ja über Projektion. Verliebtheit ist ja eine Projektion, ein Wunsch, Bedürfnisse, die man hat. Aber das ist ja nicht irgendetwas Göttliches. Also, und diese Projektionen, die gehen ja zurück einerseits, aber die haben ja auch mit uns selber zu tun. Also das, was mir so ein bisschen salopp gesagt, was ich ja auf den anderen projiziere, zum Beispiel Sicherheit, der kann mir Sicherheit bieten, wird sehr salopp gesagt, das Erste sein, das mir auf die Nerven geht, ungefähr, wenn die Projektion zurückgeht. Weil wir projizieren schwierige Geschichten auf unsere Kindheit, vertraute, schwierige Erlebnisse, emotionale Erlebnisse auf die andere Seite und versuchen dort ein Korrektiv zu erreichen. Und das gelingt zum Teil, aber zum Teil gelingt es auch nicht. Und dort beginnen dann die toxischen Dynamiken, wenn das so immer weiter runtergeht und man nur noch in diesen Copings-Geschichten drin ist. Und das, diese Red Flags, die eigene Wunde, wo tut es mir weh, wenn der andere so und so ist? Dort muss man hinschauen. Also nicht, ob er jetzt gelbe oder rote Socken anhat, sondern ob er, es kann sein, dass das, und das sind die Menschen unterschiedlich, also ob er mich eine Woche lang nicht anruft, kann es sein, dass das für ganz viele Frauen jetzt, wenn es ein Mann wäre oder in einer heterosexuellen Beziehung, dass das vollkommen okay ist. Aber die spezifische einzelne Frau kann sagen, nein, das ist etwas, das ich brauche. Jetzt, sie muss ihn ja nicht zwingen, das zu machen, aber sie muss anerkennen, dass der Typ so funktioniert. Und dann muss ich auf das eigene Ding, um was geht es mir? Bin ich, wo ist die Verletzung? Und jetzt schon nach vorne gespult, kann man sagen, dort ist auch die Entwicklungschance in einer Beziehung. Am Du wachsen, Sinn finden, das ist ja etwas, das man in einer Beziehung machen kann. Und genau an diesen Punkten setzt das auch an. Also die können toxisch wirken, aber sie können auch kurativ sein und einem selber weiterbringen.
Also wäre es eigentlich, also alleine kommt man ja selten wahrscheinlich auf all diese Gedanken und Einsichten. Also würde ich alles richtig machen wollen, könnte man eigentlich auch vor der Eheschließung schon einmal in eine Paartherapie.
Also so vor einer Eheschließung, also habe ich jetzt wenig gehabt, kann mich gar nicht erinnern.
Es macht ja auch fast niemand richtig. Deswegen, ich meine nur, wie würde man es denn machen? Wie könnte man es machen, dass es funktioniert?
Es ist doch schwierig, eine Ehe zu führen. Also wir betreiben das vollkommen mit der Ehe. Vor 100, 150 Jahren hat eine Ehe 14 Jahre gedauert, genauso wie heute. Also eine durchschnittliche Ehe. Also wir überstrapazieren das Konzept vollkommen, ja, aber das ist ein anderes Thema.
Findet ihr es noch zeitgemäß, die Ehe? Also auch so im Sinne der Gleichberechtigung.
Ich finde halt die Ehe, also ich finde Gleichberechtigung zwingend. Also ich finde eine gleichberechtigte Beziehung, es gibt für mich wie nichts anderes als das, als ideal, aber die Wirklichkeit sieht halt häufig immer noch anders aus, insbesondere wenn dann Kinder kommen. Dann kommen so archaische Muster plötzlich wieder, dass dann, du hast vorhin gefragt, was machen wir, wenn Verliebte kommen. Auch ich hatte letztens so ein Pärchen, die sind schon ganz lange zusammen, aber die wollen jetzt heiraten und die waren nochmal in so einem Second oder Third Honeymoon. Also da flogen schon die Blumen aus den Augen. Und die kamen, weil eine meiner Töchter ihnen gesagt hat, nein, bevor ihr heiratet, müsst ihr zu mi Mami gehen und euch informieren lassen. Die sagt es immer. Man muss sich vorüberlegen, was man da macht. Und dann kamen die und waren so ganz willig und zwar mega herzig. Und ich finde dann, also das Wichtigste ist einfach, dass ihr euch überlegt, wie wollt ihr eure Beziehung führen und ist das Modell, welches Modell passt für euch das Beste? Nicht für alle passt Ehe, für manche passt Konkubinat besser. Und wenn man die dann vor sich hat und sagt, ja, wie stellt ihr euch das vor? Möchtet ihr Kinder haben? Sie sagen, ja, unbedingt. Und dann, ja, ist doch klar, dann blieb ich die Hai, sagt dann sie. Und ich so, wieso ist jetzt das klar? Und es hilft, wenn die sich dann mal beraten lassen und auch vor so einem ganz neutralen Hintergrund. Ich meine, ich war super positiv denen gegenüber und habe gefunden, schauen, dass wir das Gutes für euch irgendwie hier zusammenbringen. Man kann so viel machen, aber überlegt euch doch mal, wie das sein soll. Und dann habe ich so Nachfragen gestellt. Ja, was ist denn so euer Modell? Und dann kam so, dass das doch relativ von den Eltern auch geprägt war, die noch sehr traditionell unterwegs gewesen waren. Und dann haben die gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal nochmal drüber nachdenken und dann kommen wir wieder. Und dann kamen sie wieder und haben gesagt, wir haben das besprochen. Also wenn einer zu Hause bleibt, dann ein halbes Jahr und danach der andere. Und also da habe ich gedacht, diese Fragen ist einfach hilfreich, sie mal zu stellen, was immer dann dabei rauskommt, damit sie das, was sie eigentlich alle heute unterschreiben möchten, dass sie eine gleichberechtigte Beziehung wollen, aber die Strukturen sind halt leider immer noch nicht so. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Dass sie das für sich versuchen, so zu gestalten, dass es dem dann entspricht. Also ich will es noch nicht mal, also ich will wirklich sagen, entspricht, auch wenn es ein hohes Ideal ist. Dann gibt es natürlich welche, die sagen, das wollen wir gar nicht. Gleichberechtigte Beziehungen wollen wir gar nicht. Wir wollen das anders. Es gibt ja so diese neue Welle mit diesen, ich weiß nicht, die halt auf Instagram irgend so eine Welle, dass Frauen jetzt wieder so Housewives werden wollen.
Ja, die Threadwives. Genau.
Genau. Ja, genau. Das ist natürlich dann wieder ein anderer Zugang. Also solche hatte ich jetzt noch nie. Da würde ich wahrscheinlich auch relativ erstmal baff davor sitzen. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Und meine Rolle ist eher die der Aufklärerin, dann zu sagen, wenn ihr eine Ehe macht, dann unterschreibt ihr, auch wenn es sich nicht so heißt und es hat nicht das Wort und es fühlt sich auch nicht so an, weil ihr feiert dann Fest und es sind alles Blumen und alles so. Aber eigentlich unterschreibt ihr einen Vertrag. Das ist das, was ihr tut. Und das müsst ihr wissen. Und ihr müsst wissen, was in dem Vertrag drinsteht und was der für Tücken hat, im Sinne von zum Beispiel, wenn ihr in ein anderes Land zieht und ihr lasst euch in einem anderen Land scheiden, ja, dann gilt das Recht von dem anderen Land. Das wisst ihr heute noch gar nicht. Oder ihr lasst euch vielleicht in 30 Jahren scheiden. Da hat sich die Welt schon so viel weiter gedreht. Vielleicht ist das Eherecht und Scheidungsrecht dann so anders, dass ganz andere Prinzipien sich darauf anwenden lassen. Also eigentlich unterschreibt ihr, was das unfassbar unsicher ist, aber im Moment einfach ein gewisses Modell darstellt. Das müsst ihr wissen. Das heißt nicht, dass ihr daran was ändern müsst. Aber es muss euch bewusst sein, was ihr unterschreibt und auf welcher Spur ihr lauft. Und ich hatte auch schon Paare, die dann gesagt haben, ja, okay, das hast du uns das erklärt mit dem Vermögensrecht. Und er hat da das Erbe, ich habe da das Erbe. So. Und jetzt ist uns völlig klar, wenn wir dann ein Haus kaufen, müssen wir von den Gütermassen genau gleich viel, damit nicht einer so. Da habe ich gedacht, wow, die haben das aber schnell verstanden. Und es macht so einen Unterschied. Wenn die mit dem Verständnis durchs Leben gehen, werden so viele Klippen umschifft, die es dann als Konfliktfelder gar nicht mehr gibt. Und das finde ich eben eigentlich was nötig ist. Wirklich, das wünschte ich eigentlich eben Paar, bevor sie ihre Unterschrift darunter setzen, dass sie sich so weit aufklären, dass sie wissen, was unterschreiben wir hier eigentlich, mit welchen Konsequenzen. Weil die Eigenverantwortung dann damit umzugehen, die liegt bei ihnen. Und wenn ihre Beziehung sich so ändert, dass sie sagen, das passt für uns nicht mehr, dass sie dann sagen, weißt du, ob sie nun vorher einen Ehevertrag gemacht haben oder nicht, wir müssen darüber reden, wie wir das machen, dann würde ich sagen, ja, dann geht's zu Miriam und besprecht es, oder? Ja, also ja. Nehmt diese Chance, eure Beziehung zu entwickeln, weil sich vielleicht etwas verschoben hat, was jetzt so für euch nicht mehr stimmt. Ja, da ist wirklich Konflikt als Chance nicht nur ein Spruch, sondern dann geht's weiter, dann kriegt es wieder einen neuen Inhalt und neue Luft sozusagen, ja. Also frische Luft. Und das wäre ein Ideal.
Ja, das klingt nach dem idealen Beispiel.
Also viele Paare, jetzt bei mir psychologisch gekommen, in den letzten Jahren mit der Kinderfrage. Das finde ich ein Thema. Oder wollen wir, eine Seite will ein Kind, die andere Seite will kein Kind. Und dann wird das auch besprochen und diskutiert. Also weniger so diese ganzen Geschichten, die eben, so wie du es beschreibst, auch total wichtig sind. Aber eben überhaupt die Frage, verbinden wir uns und wie wollen wir es doch machen? Nach welchem Modell? Und da sind die Leute unglaublich, also können zu unglaublicher Kreativität neigen, mit was sie, wie sie dann leben würden mit dem Kind und machen würden. Und dann gibt es auch Verträge zum Teil, die man dann vorbereitet und, und. Also das finde ich auch noch ein spannendes Thema. Aber da, ich denke, das ist auch viel mit Illusion zum Teil.
Und auch definitiv etwas, was man nicht im Vornherein abstimmen oder abklären kann. Und wenn es dann da ist, ist ja alles nochmal anders.
Absolut.
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 Aber ich glaube, das war ein sehr schönes Beispiel, wie man es machen könnte. Mhm. Also ich hoffe, sie bleiben für immer zusammen. Nicht, dass wir dann anhand von diesem Beispiel, von dem du jetzt gerade erzählt hast, auch noch eine ideale Scheidung besprechen können.
Ja, also das wünsche ich Ihnen auch wirklich sehr. Ja.
Aber dann würde ich sagen, wir runden diesen ersten Teil des Gesprächs hier einmal ab und widmen uns dann im zweiten Teil der tatsächlichen Scheidung. Und ich danke euch schon mal für eure Einschätzungen.